Ja, auch da, wie wunderbar ist es, so ein Chorlied zu hören. Gott sei Dank auch für diese technische Möglichkeit, dass wir es einfach so abspielen dürfen. So ein kräftiges Chorlied haben wir hier so in den letzten Wochen, Monaten nicht mehr hören dürfen. Darum bin ich auch dafür sehr dankbar. Aber besonders auf den Inhalt, für den Inhalt auch des Liedes. Mir wurde in den letzten Tagen eine Frage gestellt: Wie sollen wir überhaupt in der aktuellen Situation beten? Sollen wir beten, dass die alte Normalität, wenn ich so sagen darf, wieder zurückkehrt, dass wir es, wie vor einigen Monaten es uns sehr vertraut war, einfach weiter so leben können? Oder sollen wir beten und die Situation so von Gott gegeben annehmen und in dieser Weise vor Gott kommen und sagen, dass wir uns doch frei versammeln können, dass wir unseren Glauben hier im Lande ausüben können? Das ist eine gute Frage. Wie sollen wir beten? Und es ist gut, wenn wir Gott selber bitten, durch sein Wort es uns kundzutun, uns in seinem Wort Ausrichtung auch zu geben. Und darum möchte ich mich heute Morgen auf dieses verlesene Wort auch beziehen, auf das Vater unser. Es ist uns sehr bekannt, sehr vertraut. Und ich wünsche, dass Gott uns durch diese sehr kurzen, einfachen Worte wirklich in der heutigen Zeit etwas zu sagen hat. Wir lesen zum einen, wie es hier heißt, einmal war er, das heißt Jesus, an einem Ort und betete. Und als er aufgehört hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Wir wissen nicht, wie lange jetzt die Jünger schon mit Jesus zusammen waren. Sie haben ihn persönlich beten gesehen, auch gehört, müssen wir annehmen. Und doch sagt einer der Jünger: Ich habe gehört, dass Johannes der Täufer seine Jünger gelehrt hat zu beten. Und darum ist mein Verlangen: Lehre doch mich so beten, dass ich erhörlich vor dir beten kann, vor Gott, dem Vater, erhörlich beten kann. Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr betet, dann sagt. Und der Jesus, er geht direkt auf diese Bitte ein. Und was wir hier ganz, ganz wichtig feststellen müssen, es ist nicht ein Gebet, das irgendwie auswendig gelernt werden muss und das man einfach aus einer gewissen Tradition, ob es im Gottesdienst oder zu Hause oder sonst wie, einfach so vor sich her sagt, sondern es ist ein Gebet, das der Herr Jesus seine Jünger lehrt. Nicht Menschen, die ferne von ihm sind. Menschen, und da werden wir, wenn wir in die Details reingehen, es, denke ich, sehr deutlich auch merken, dieses Gebet können gottlose Menschen nicht beten, Menschen, die ferne von Gott sind, sondern hier werden Jünger gelehrt zu beten. Und darum, denke ich, ist es von großer Wichtigkeit auch für uns, persönlich auch für unsere heutige Zeit. möchte uns noch einmal das Gebet kurz vorlesen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser nötiges Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Wenn wir dieses Gebet anschauen, so können wir eine gewisse Struktur dem Gebet geben. Zum einen geht es hier um die Anrede, unser Vater im Himmel. Und dann werden drei Bitten geäußert, die sozusagen sich um Gott, um seine Herrlichkeit drehen. Und dann werden drei Bitten geäußert, die auf uns Menschen auch Bezug nehmen. Nun, die drei letzten Bitten, die sich um uns persönlich auch gehen. Es geht hier um die Nöte, um die Bedürfnisse auch der Menschen. Das erste, gib uns unser täglich Brot. Es ist die Bitte, sozusagen all dessen, was wir gegenwärtig als Menschen brauchen. Alles, was zum Leben, auch zur Erhaltung des Lebens auch erforderlich ist. Der zweite Gedanke, und vergib uns unsere Schuld, bezieht sich zum einen auf das Leben, das hinter dem Jüngere liegt. Gott hat einerseits vergeben die Schuld und der Jünger, er erinnert sich, der Herr Jesus hat mir persönlich vergeben in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit und darum kommt hier auch der Gedanke und darum bin ich bereit, auch anderen Menschen zu vergeben. Und der dritte Gedanke, die dritte Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Hier geht es um eine Tatsache, die vor uns liegt, die in der Zukunft noch liegt. Und so schließt dieses Gebet, das der Herr Jesus die Jünger lehrt, was uns persönlich betrifft, einmal die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft auch ein. Aber ich möchte heute Morgen mich auf die Anrede und auf die ersten drei Bitten, wie der Herr Jesus die Jünger gelehrt hat, auch konzentrieren. Zuerst die Anrede, unser Vater im Himmel. Das erste Wort, Vater. Missionare, die unterwegs sind, auf dem Rund der Erde berichten, durfte ich nachlesen, dass es für Naturvölker, wo sie auch hinkommen, etwas ganz Besonderes ist, wenn sie die frohe Botschaft des Evangeliums verkündigen und sagen, dass es einen Gott gibt. Die Naturvölker sind sehr stark sozusagen fokussiert auf die Natur und haben hier sozusagen in der Sonne, in dem Mond, in manchen Tieren eben ihre Götter. Ihre Götter, die sie besänftigen müssen, ihre Götter, wo sie eine gewisse Furcht auch haben, wo sie verängstigt auch sind. Und hier diese Botschaft des Evangeliums, dass es hier heißt, es gibt einen Vater im Himmel. Es gibt einen Gott. Es gibt nicht mehrere Götter, sondern Gott offenbart sich uns als Vater. Und wisst ihr, wenn jemand Vater im Natürlichen ist, wenn er eigene Kinder hat, dann weiß er, welche Beziehung auch da ist. Mit welcher Freimütigkeit die Kinder auch zu dem Vater kommen können, weil hier eine Beziehung ist. Es ist nichts Fremdes, was man irgendwie besänftigen muss, wo man irgendwie Angst haben muss, sondern es ist mein Vater. Und so offenbart sich Gott auch in diesem Gebet, in dieser Anrede als Vater. Weiter heißt es, der Vater ist im Himmel. Und das zeigt uns, glaube ich, aufs Deutlichste noch einmal, wir haben hier auf Erden sozusagen unsere Väter. Jeder ein Vater, eine Mutter. Aber hier geht es um etwas ganz, ganz anderes. Es geht um den Vater im Himmel, da oben. Und wisst ihr, und das lehrt uns, wenn ich hier schon auf Erden, während meiner Wanderschaft, Pilgerschaft auf Erden, diese Beziehung zu Gott, dem Vater, pflegen darf, so ist eigentlich mein Ziel, beim Vater in alle Ewigkeit zu sein. Und das lehrt uns im Umkehrschluss, dass unsere kurze Zeit hier, der Pilgerschaft hier auf Erden, sie sollte nicht dazu dienen, dass wir in gewisser Weise die Bequemlichkeit des Lebens hier suchen, dass wir uns hier so einrichten, als ob wir ja immer hier leben würden, sondern es muss uns bewusst sein, die Erde und alles, was hier ist, es ist vergänglich. Und unser Ziel ist der Himmel. Unser Ziel ist, diesen himmlischen Vater einmal persönlich von Angesicht zu Angesicht auch zu sehen. Und dann dieses Wort, unser Vater im Himmel. Das hat mich persönlich, Geschwister, muss ich sagen, ein bisschen irritiert. Wenn ich persönlich bete, dann sage ich, mein Vater im Himmel. Hier lehrt uns der Herr Jesus, unser Vater im Himmel. Was bedeutet das? Wir kennen das, das habe ich vorhin erwähnt, wenn wir die Beziehung Vater-Kinder nehmen, so ist es etwas ganz, ganz Persönliches. Und doch lehrt uns hier der Herr Jesus, unser Vater im Himmel bedeutet, dass nicht irgendein Mensch sozusagen Gott für sich vereinnahmen kann, sondern es ist ein Gott für alle Menschen. Und darum hier offenbart sich Gott in dieser Art und Weise, dass wir es anerkennen sollen, es ist unser Vater. Jeder einzelne Mensch hat diesen freien Zugang auch zu diesem Vater. Und dann kommen wir zu dieser ersten Bitte, dein Name werde geheiligt. Es ist schade, dass wir nicht so jetzt frei kommunizieren können. Das hätte mich persönlich sehr interessiert, wie wir diese Bitte verstehen. Ich muss so sagen, man liest so schnell irgendwie darüber hinweg, dein Name werde geheiligt. Aber was stellen wir uns darunter vor? Was bedeutet es? Ich musste mich da auch einlesen. Und im Griechischen hängt dieses Wort geheiligt mit dem Adjektiv hagios zusammen. Und das bedeutet, jemanden oder etwas als heilig behandeln. Hagios wird gewöhnlich mit auch heilig übersetzt und bedeutet, dass etwas anders, verschieden oder auch getrennt betrachtet werden muss. Wenn wir in der Schrift lesen, dass der Tempel heilig ist, so steht hier das Wort Hagios. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass der Tempel eben anders ist als alle anderen übrigen Gebäude. Wenn wir lesen, dass der Altar heilig ist, dann steht hier Hagios. Das heißt, der Altar ist etwas ganz, ganz anderes wie alle anderen Gegenstände des Alltags. Und darum, wenn wir diese Bitte aussprechen, diese Bitte im Gebet, dein Name werde geheiligt, so soll es so viel heißen, lasst uns den Namen Gottes anders behandeln als alle anderen, als die übrigen Namen. Und Gott in seiner einzigartigen Weise sozusagen über alle anderen Namen auch stellen. Was selber den Namen anbelangt, so ist hier wieder im Hebräischen nicht dieser Gedanke, der uns wieder landläufig ist, wenn wir eine Person ansprechen, dass wir jemand mit dem Vornamen meinen, ob das Johannes oder Fritz oder Walter ist. Im Hebräischen ist hier mehr drin die Natur, der Charakter und die Persönlichkeit des Menschen wird mit dem Namen beschrieben. Und das bedeutet wieder im Umkehrschluss für uns, wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dann soll es so viel heißen, mach uns fähig, dir den einzigartigen Platz einzuräumen, der deinem Wesen, deinem Charakter zukommt oder auch dir gebührt. Und die Frage ist, wie können wir so beten, dass diese Ehre Gott tatsächlich auch rüberkommt, diese gebührende Stellung Gott gegenüber. Und das können wir nur sagen, wenn wir Gott in Ehrfurcht begegnen. Und wenn wir jetzt zusammenfassen, dein Name werde geheiligt, wir wollen darum bitten, dass es uns möglich ist, Gott in gebührender Weise in Ehrfurcht nahe zu kommen oder diese Ehrfurcht auch ihm entgegenzubringen. Luther wurde einmal gefragt, wie geschieht es eigentlich, wie kommt es eigentlich zum Ausdruck, dass Gottes Name unter uns geheiligt werden soll? Und da sagt Luther, wenn das Wort Gottes lauter und rein gelehrt wird und wir als Kinder Gottes danach leben. Das bedeutet, den Namen Gottes zu heiligen. Das Wort Gottes rein und lauter zu verkündigen und dann stellen wir uns als Zuhörer unter dieses Wort und leben das Ganze im praktischen Leben auch aus. Die zweite Bitte, dein Reich komme. Das bedeutet, wenn wir so in die Schrift, in die Evangelien auch reingehen, eigentlich dreierlei. Der Herr Jesus spricht einerseits von seinem Reich und da bezieht er sich auf die Vergangenheit. Er geht auf die Patriarchen ein, auf Abraham, auf Isaak, auf Jakob, auf die Propheten und spricht, dass sie sich im Reich Gottes befinden. An einer anderen Stelle geht er mehr so auf die Gegenwart ein und sagt zum Beispiel Lukas 17, Vers 21, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und dann haben wir auch Hinweise in der Schrift, wo der Herr Jesus von einem zukünftigen Reich auch spricht. Was können wir eigentlich daraus entnehmen, wenn wir jetzt beten sollen, dein Reich komme? Wir können definitiv sagen, es geht nicht um ein natürliches Reich, wo ein bestimmtes Volk, eine bestimmte Nation gemeint auch ist, ein bestimmtes Land gemeint ist. Nein, es geht um diese persönliche Beziehung des Menschen zu Gott, durch die er sozusagen in das Reich Gottes hineinkommt. Und das kann der Mensch erst tun, wenn er die Bedingungen der Nachfolge akzeptiert. Wenn er sagt, ja, Gott, es ist dein Reich. Wie bekomme ich diesen Pass sozusagen, dass ich Staatsbürger dieses Reiches werde? Und dann lehrt uns das Wort des Evangeliums. Das ist sozusagen die Voraussetzung, dass wir in dieses Reich Gottes auch eintreten können. Und wisst ihr, diese Bitte, dein Reich komme, das hängt sehr, sehr eng auch mit dem nächsten Gedanken zusammen, wo es heißt, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Schaut mal, wenn wir auch den Pass bekommen, die Bürgerschaft ins Reich Gottes durch die Wiedergeburt und angenommen, dem Willen Gottes aber uns nicht unterordnen, dann wird es uns unmöglich sein, in diesem Reich Gottes zu verbleiben. So hängt das eine mit dem anderen sehr, sehr eng auch zusammen. Wenn wir diese Bitte, dieses Gebet hier aussprechen, dass dein Reich komme, dann heißt es so viel, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir unseren Willen vollständig, ganz unter den Willen Gottes auch stellen. Darum, ich nehme an, es wird uns immer deutlicher, dass so ein Gebet nicht an die allgemeine Menschheit gerichtet ist. Dieses Gebet ist ein Gebet eines Jüngers. Und wisst ihr, wenn wir vor allem den Gedanken, dass es ein zukünftiges Reich gibt, ins Auge fassen und hier so beten sollen, dein Reich komme, dann ist eigentlich dieser wunderbare Gedanke, Gott, das Wort lehrt uns, wir leben in der Endzeit. Und die Frage ist, beten wir wirklich so vor Gott, dass wir sagen können, dein Reich komme. Ich bin persönlich sozusagen in dieser persönlichen Beziehung zu dir. Ich bin persönlich bereit, vor dir zu erscheinen. Dein Reich komme. Das ewige Reich, wo wir in alle Ewigkeit einmal bei unserem Herrn und Heiland auch sein dürfen. Und dann diese dritte Bitte, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Ich denke, es ist sehr leicht allgemein, sage ich mal, um irgendetwas in dieser Art und Weise bei Gott bitten, das uns vielleicht nicht so direkt auch angeht. Wir können allgemein sagen, wenn wir zum Beispiel für die Obrigkeit, für die Regierung diesen Gedanken so mehr im Vordergrund haben, lieber Gott, so wie du im Himmel regierst und wie die Engel und deine Geschöpfe auf jedes Wort von dir Acht haben und es mit Sicherheit sofort ausrichten, lehre bitte unsere Obrigkeit und Regierung auch also zu tun. Das ist durchaus ein Gedanke. Wir können auf viele andere allgemeine Dinge das anwenden, aber wisst ihr, sehr interessant wird es, wenn wir uns persönlich unter dieses Wort stellen. Wenn es heißt, mein Gott, dein Wille geschehe in meinem Leben wie im Himmel. Und hier glaube ich, wenn wir so anfangen zu beten, dann wird es sehr, sehr persönlich und auch sehr ernst. Ich glaube, keiner wird das Ganze so ja unbedacht diese Worte einfach aussprechen. Ich glaube, hier ist so eine Tiefe drin, zu erkennen, einerseits, es wird kein Mensch aussprechen, der nicht dieses tiefe Vertrauen in Gott hat. Ja, es ist tatsächlich mein Vater. Und wenn ich ihn bitte, dass sein Wille in meinem Leben geschieht, dann muss ich völliges Vertrauen zu ihm haben. Wissend, er weiß viel, viel besser, wie ich persönlich, was für mein Leben eigentlich richtig und wichtig ist. Aber da merken wir, wenn es um uns persönlich geht, dann werden wir hier sehr, sehr vorsichtig, so etwas überhaupt auszusprechen. Und doch lehrt uns dieses Wort, seine Jünger also zu beten: Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Und wir merken diese Verbindlichkeit, wie der Beter vor Gott tritt und sagt: Herr Jesu, dein Wille, dein Wille. Ich weiß nicht, was alles kommen wird in der Zukunft, denn hier sprechen wir ja von der Zukunft. Von der Gegenwart, was jetzt passiert, bis in die Zukunft hinein. Das alles befehle ich einfach Gott an. Und die Frage ist, auf die ich jetzt zurückkommen möchte: Wie können wir diese Anrede Gottes und diese drei Bitten auf die Frage anwenden, die mir persönlich gestellt wurde? Wie sollen wir aktuell in dieser Zeit beten? Nun, zum einen sollten wir eins bedenken: Gott ist alles, alles möglich. Gott ist alles möglich. Ich möchte diesen Gedanken zuerst vorweg auch so nehmen. Dürfen wir bitten, dass Gott das Virus, Coronavirus, auf einen Schlag wegnehmen kann? Dürfen wir so bitten? So, ihr habt Masken an, ihr könnt nicht sprechen, aber wenigstens winken mit dem Kopf. Ich möchte von dieser Seite es erklären: Gott ist alles möglich. Schaut mal, wenn wir die Situation der Kinder Israel in Ägypten betrachten, welche Wunder Gott gewirkt hat, als er die 10 Plagen geschickt hat, wie Mose das Wort spricht auf das Geheiß Gottes und auf einmal kommt die Plage. Unterschiedliche Plagen, die Tiere, Menschen, die Natur betreffen. Pharao ist ganz zerknirscht, willigt ein: Ja, Mensch, ich werde doch nachgeben. Bittet Mose sozusagen um Erbarmen, Mose betet, zack, alles ist weg. Ich habe mir vorgestellt, eine Situation, und die ist Gott tatsächlich möglich. Menschen sind ja verpflichtet, wenn sie erkältet sind, wenn sie Husten haben, wenn sie zum Hausarzt gehen, dass sie den Test aktuell ja durchführen müssen. So, es ist Erkältungssaison sozusagen, es werden viele getestet. So, Menschen werden getestet, das Ganze wird ans Labor geschickt und die sehen im Labor alles negativ. So, ich verstehe das nicht. Gestern waren noch einige positiv, heute ist irgendwie negativ. So, das mag vielleicht für etwas Verwunderung sorgen. Wenn aber bisher der nächste, der zweite, der dritte, der fünfte Tag das Gleiche passiert, dann werden die Menschen vielleicht nachdenklich. Das kann nicht sein. Das ist völlig unmöglich, dass so etwas passiert. Aber stellt euch mal diese Situation vor, und Gott kann das tun, dass er auf der ganzen Welt in keinem einzigen Labor das Virus mehr sozusagen festgestellt werden kann. Kann Gott das tun? Er kann es. Und meine Frage ging dann: Was werden wir als Menschen dann mit dieser Erkenntnis anfangen? Werden wir als Menschen dann Gott die Ehre geben, seinen Namen heiligen, erhöhen, über alle Namen stellen? Oder wird es so sein: Puh, ja, ist halt vorbei, so, das Leben geht einfach weiter? Es mag sein, dass es vielleicht den einen, den anderen tatsächlich ansprechen wird, dass es etwas ganz Außergewöhnliches ist. Aber ob es wirklich die Masse der Menschen anspricht, das ist sehr, sehr fraglich. Ich glaube, was hier viel, viel wichtiger ist, Geschwister, dass wir einerseits die Allmacht Gottes und seinen Plan für alle Menschen im Blick haben und dann aber so beten, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und wisst ihr, unser Wunsch allgemein ist doch so, wir empfinden all die Einschränkungen als etwas Negatives. Wir müssen uns irgendwie einschränken. Unsere persönlichen Freiheiten sind eingeschränkt. Zum Teil auf der Arbeit, im persönlichen Bereich. Wir können nicht mehr reisen, keinen Urlaub machen, wie auch immer. Nicht unseren Hobbys nachgehen. Also alles, was für uns irgendwie sehr, sehr negativ auch klingt. Aber die Frage ist, sind wir tatsächlich bereit, die Situation so anzunehmen, wie Gott sie geschickt hat? Und einfach so beten, dein Wille geschehe. Ich habe diese Woche ein Telefonat mit einem Bruder geführt und er hat gesagt, ihm ist es so, dass Gott auch seinem Volk diese Botschaft sozusagen bringen möchte, dass die Kinder Gottes auch gehorsam lernen sollen. Und ich dachte, es ist sehr interessant. Sind nicht wir, die wir im Reich Gottes sind, wie ich gesagt habe, da darf es keinen Widerspruch geben zwischen der Nachfolge und dass ich dann im praktischen Leben aber ungehorsam bin. Und doch, glaube ich, bringt er so sehr gut auf den Punkt, dass wir einfach in der jetzigen Zeit gehorsam lernen. Und wisst ihr, es gibt manchmal Situationen, da kommen wir dann auch auf das Thema die Unterordnung, auch der Obrigkeit, der Regierung gegenüber, dass wir hier einfach gehorsam sein müssen. Es ist aber noch ein anderer Gedanke, der uns eigentlich, glaube ich, viel mehr vor Augen stehen sollte. Lasst uns viel weniger so all das vielleicht Einschränkende, all das Negative sehen, sondern lasst uns einfach auch die Möglichkeiten sehen, die Gott sozusagen durch seinen Plan, durch diese Maßnahme zubereitet hat. Schaut mal, es gibt den Gedanken haben wir ja schon geteilt vor ein paar Wochen, dass die Gemeinde Christi sich der Regierung, der Obrigkeit unterordnen muss. Das ist so. Es gibt irgendwo eine Grenze, die muss für uns persönlich sehr klar und deutlich sein. Aber in dem ersten Schritt ist die Gemeinde Christi sozusagen untergeordnet. Letzten Freitag ist mir so dieser Gedanke irgendwie so groß geworden aus Apostelgeschichte 17. Ich möchte uns es vorlesen, Apostelgeschichte 17 von dem 30. Vers. Hier ist Apostel Paulus in Athen und er macht sich Gedanken, wie kann er die frohe Botschaft des Evangeliums diesen Menschen verkündigen? Und dann sagt er ab dem 30. Vers, zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Um wen geht es hier? Um Jesus Christus. Und jetzt dieser Gedanke, der in dem 30. Vers steht, und Gott gebietet allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Und wisst ihr, das ist der Gedanke, der mich an diesem Freitag so beseelt hat, wenn die Gemeinde Christi sich einer Obrigkeit, einer Regierung unterordnet, so darf sie das Wort Gottes in den Mund nehmen, dass aber alle Menschen auf der anderen Seite, so gebietet Gott, der Herrscher Himmels und der Erde. Er gebietet, dass alle Menschen Buße tun sollen. Und wisst ihr, das ist die Botschaft, mit der wir sehr offen, sehr offensiv in die Welt hinausgehen dürfen, dass wir dieses Wort sagen: Gott gebietet, dass alle Menschen, ich und du, Buße tun sollen. Und er sagt auch warum: Weil Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und für alle Menschen beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist die Botschaft, wenn es hier heißt: Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Dass wir jetzt in der aktuellen Situation als Jünger Jesu, als Nachfolger, als Kinder Gottes uns dessen bewusst sind. Wir haben einen Auftrag, den wir weitergeben müssen. Und das ist, Buße zu predigen. In Lukas 13 lesen wir einige Verse von dem 1. bis zum 5. Möchte ich jetzt nicht um der Zeit willen eingehen. Aber hier wird uns einfach berichtet, dass in Galiläen Pilatus einige umgebracht hat. So, und jetzt wird die Frage gestellt: Ja, waren sie denn schlimmer als alle anderen? Und der Jesus tut an zwei Beispielen erklären und sagt: Pass auf, diese sind zwar umgekommen, Gott hat es zugelassen, aber wenn ihr nicht Buße tut, dann wird euch genau das Gleiche passieren. Ein Bruder hat es mal so deutlich auf den Punkt gebracht: Es gibt so Schätzungen, dass an Coronavirus 5% der Menschheit sterben. Definitiv ist aber, dass an dem Virus der Sünde 100% sterben. Und das ist die Botschaft, die wir den Menschen bringen dürfen. Die Sünde, das ist das Problem der Menschheit. Und darum gebietet Gott zur Umkehr, zur Buße. Und die große Frage ist, möchte ich nochmal auf die Aussage Luthers zurückkommen: Wie geschieht es, dass Gottes Name unter uns geheiligt werden soll? Und hier nochmal seine Aussage, dass das Wort Gottes klar und deutlich gepredigt wird und dass wir als Kinder Gottes danach leben. Und das ist die Frage: Wie wollen wir persönlich diesen Namen Gottes im praktischen Leben heiligen? Wie wollen wir es machen, Geschwister? Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist das Gebet und die Fürbitte für alle Menschen. Wir können einige jetzt Geschichten durchgehen, die uns das Wort Gottes auch lehrt. Besonders möchte ich Daniel erwähnen, der sich unter die Schuld der Väter stellt und sagt: Wir haben gesündigt. Vergib uns, Gott. Seht, wenn wir auch ein persönliches Verhältnis zu Gott haben, wenn wir auch Kinder Gottes sind, so leben wir doch in einem natürlichen Reich. Und schaut mal, wenn sich Gott unseres Landes, unserer Stadt nicht erbarmt, dann werden die Folgen uns genauso treffen. Und darum der Gedanke, dass wir uns im Gebet, in der Fürbitte für Menschen einsetzen, die eben Gott noch nicht anerkennen, seine Herrschaft nicht anerkennen, dass wir uns beugen und Gott wirklich bitten, dass er sich ja in seiner Güte, in seiner Gnade unserer erbarmen möchte. Der zweite Gedanke ist, dass wir Gemeinschaft pflegen sollen. Schaut mal, wenn die Regierung uns offiziell erlaubt, zusammenzukommen in seinem Haus. So meine ich, ist es nicht wie billig, dass wir das Ganze tatsächlich auch machen. Schaut mal, auf der anderen Seite wird ja über die Medien allgemein doch der Gedanke gestreut, bleibt alle zu Hause, so es ist gefährlich rauszugehen und so weiter. Und auf der anderen Seite dürfen wir ganz frei zusammenkommen. So, die Frage ist, was machen wir? Sind wir ein Unterschied oder zeigen wir etwas anderes wie all die anderen Menschen, die wirklich in Sorge, in Angst zu Hause bleiben? Ich habe vor einiger Zeit ja bei uns in der Siedlung mit jemandem gesprochen. Er sagt, also seine Schwiegermutter geht seit fast einem halben Jahr nicht unter die Leute. So, sie hat Angst. Und wisst ihr, die Angst an sich, es ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ein schlechter Ratgeber. Die Angst, sie macht etwas mit uns. Sie verändert uns, sie verängstigt uns. Wir ziehen uns zurück und tragen persönlich eigentlich den größten Schaden. In Hebräer 10, Vers 25 lesen wir ja das Wort, dass wir nicht verlassen sollen unsere Versammlungen wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag naht. Geschwister, und dieses Wort möchte ich sehr ermutigend jetzt gebrauchen. Schaut mal, wenn wir zusammenkommen, Gemeinschaft untereinander pflegen, im Gebet, durch das Singen der Lieder, durch das Hören des Wortes Gottes, dass wir Präsenz hier zeigen, dann nützt es in erster Linie uns persönlich. Es gibt Entwicklungen durch die Corona-Zeit, wo man beobachtet, dass der eine oder andere einfach von den regelmäßigen Gottesdiensten irgendwie zurückbleibt. So, das Ganze ist relativ bequem, man schaltet ein online und zack, man ist schon dabei, dann hört man sich das, jenes an, passt doch alles. Aber wisst ihr, ich möchte das vielleicht so auf den Punkt bringen. Jede Krise, jede Not, sie selektiert in gewisser Weise. Das klingt sehr, sehr hart. Und doch ist es so. Du merkst, Geschwister, die einen, die werden eifriger, die sind noch mehr dabei. Sie erkennen, dass sie in der letzten Zeit leben und es darum geht, die Seligkeit zu schaffen. Und die andere, die ziehen sich in gewisser Weise zurück, bekommen, ja, vielleicht haben sie gewisse Bedenken, was einerseits ganz verständlich ist. Aber die Frage ist, an diesen Punkten wird selektiert. Wenn wir hier in gewisser Weise zurückbleiben, wenn wir anfangen, Kompromisse zu machen, dann wird es uns immer weiter sozusagen abbringen auch von Gott. Dessen müssen wir uns einfach bewusst sein, wie das Ganze auch arbeitet. Und darum möchte ich uns ermutigen, die Möglichkeit, die uns geboten wird, tatsächlich auch wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite, das möchte ich auch uns weitergeben, wenn wir Gemeinschaft pflegen, dann können wir so viel eigentlich anderen Menschen geben. Ob es durchs Gebet ist, ob es durch unsere einfache Anwesenheit ist. Wenn gebetet wird für das Wort Gottes, für die Boten Gottes, füreinander, es ist absolut wichtig für uns. Also wir nehmen nicht nur etwas, sondern wir dürfen auch etwas weitergeben, damit andere Menschen ermutigt und gestärkt werden, auch in der Nachfolge Christi. Lasst uns diesen Gedanken mitnehmen, nicht weil ich das sage, sondern weil Gottes Wort es sagt. Nicht, dass man in gewisser Weise das Empfinden hat, man muss es machen, sondern aus dem tiefen Bewusstsein, das ist gut für mich. Es ist gut, es ist notwendig. Ich brauche es persönlich, um weiter auf dem schmalen Lebensweg auch zu bleiben. Und hier ist verbunden einfach die Gefahr einfach, ja, der Bequemlichkeit und auch der Trägheit, dass wir all dem entgegengehen. Ein Bruder hat berichtet aus einer Ortsgemeinde, der schildert, die Schwester sagt, ja, früher war das ja völlig normal, dass man sich am Sonntag aufgemacht hat, zum Gottesdienst zu gehen. Sagt sie, durch die Corona-Krise, ja, man hat sich an einiges gewöhnt. Online-Gottesdienste, dies und jenes, bis zur letzten Minute noch irgendwie im Haushalt das und jenes noch machen. So, jetzt ist 10 Uhr schnell umgeschaltet. Man ist überhaupt nicht vorbereitet für die Aufnahme des Wortes Gottes. Und sie sagt, oder hat sich in dieser Art und Weise ausgesprochen, es fällt schwerer, in den Gottesdienst zu kommen. Und das ist tatsächlich so. Und darum wollen wir, wo uns Gott die Möglichkeit gibt, sie tatsächlich auch nutzen. Sie nutzen, dass wir hier auch eben uns anders verhalten wie andere Menschen. Ich möchte noch ein Zitat von Luther an uns auch weitergeben, das hat mich auch besonders so angesprochen. Im Jahre 1527 schrieb Luther, als die Pest in Wittenberg ausbrach: Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Die Situation, die uns heute bewegt, hat Menschen immer wieder bewegt. Das heißt, sie mussten sich auch dort schon entscheiden, welchen Weg sie gehen. Und das, was ich bisher gelesen habe, das ist eigentlich das, was, glaube ich, die meisten Menschen es so für richtig halten. Vorsichtig sein, sich zurückziehen, so Hauptsache niemand irgendwie noch anstecken. Aber Luther geht weiter. Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Sieh, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Und diese Botschaft, Geschwister, möchte ich uns weitergeben. Wir haben als Kinder Gottes einen Auftrag in dieser Welt. Wenn Menschen sich fürchten, wenn Menschen sich zurückziehen, so hat die Gemeinde Christi gerade jetzt die Aufgabe, Präsenz zu zeigen. Und damit meine ich nicht nur zum Gottesdienst zu kommen, sondern Präsenz zu zeigen in der Gegend, wo wir wohnen, wo wir vielleicht Menschen in der Nachbarschaft helfen können, wo wir ermutigen können, wo wir vielleicht die Möglichkeit haben, auch zu Hause sozusagen Besuche zu machen, sich ermutigen und hier einfach den Unterschied zeigen, dass es etwas eines ist, sich so zu verhalten, wie die Welt sich verhält, oder sich als Kinder Gottes zu verhalten. Ich möchte uns zum Abschluss noch einen Vers oder zwei Verse aus Jesaja 8 geben. Jesaja 8 ab dem 12. Vers. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Fürchtet euch nicht so, wie sie es tun, und lasst euch nicht grauen, sondern heiligt den Herrn Zebaoth. Den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Ein tiefes Wort. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Auch hier stehen wir in dieser Gefahr, dass wir ja, uns vielleicht an manchen Gesprächen beteiligen, die vielleicht nicht nötig sind. Seht, wenn es Gottes Plan ist, durch diesen Virus, kleinen, unbedeutenden Virus in dem Sinne, so zu den Menschen zu sprechen, dann ist es, glaube ich, nicht angemessen, dass wir uns einerseits an Verschwörungstheorien beteiligen. Und auf der anderen Seite ist es immer schon so Gottes Arbeiten gewesen, dass er einen Plan hat und Menschen führen aber diesen Plan aus. Es ist einfach so. Wir sehen oder lesen in dem Wort Gottes, dass Satan dem Judas so hineingesprochen hat, den Meister zu verraten. Und er hat es getan. Und doch können wir durch die ganze Bibel hindurchgehen, es war Gottes Plan gewesen, nicht anders zu handeln. Es ist eine große Weisheit dahinter. Und doch sollen wir das Ganze anerkennen, wenn Gott eine Lage schickt, dass wir sie annehmen und sagen, dein Wille geschehe. Und dann vor allem dieser Gedanke, fürchtet euch nicht so, wie sie es tun und lasst euch nicht grauen. Schaut mal, wenn es uns bewusst ist, dass meine persönliche Zeit hier auf Erden in den Händen Gottes liegt und nicht abhängig ist von dem Virus, auch wenn ich vielleicht an dem Virus sterben sollte, so ist es doch ausschlaggebend, dass Gott hier persönlich für mich das Ende gesetzt hat. Und das ist, glaube ich, dieser ganz, ganz große Unterschied, wo Menschen draußen auf den Impfstoff warten, wo sie sich ganz besonders schützen wollen und da ihre Hoffnung setzen, ist das Volk Gottes nüchtern, sie begibt sich nicht in unnötige Gefahr. Aber da, wo Gott uns einen Auftrag gibt, dass wir sozusagen unser Licht leuchten lassen sollen, da geht das Volk Gottes mutig voran. Lasst euch nicht grauen, sondern, und hier wieder die Verbindung zu unserem Gebet, sondern heiligt den Herrn Zebaoth. Den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Warum Furcht? Diese Ehrfurcht vor ihm, weil wir wissen, er hat uns geschaffen und ich persönlich muss mich einmal vor Gott auch verantworten. Gott möge uns in dieser Zeit gnädig sein, dass wir seinen heiligen Namen verehren, dass wir seinen Namen heiligen. Gott segne uns. Amen.